HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge HMS und jetzt. Ich bin Julia und zu Gast ist in dieser Episode Anne Kästner. Anne hat 2011 ihren Abschluss an der HMS gemacht und verantwortet heute den Educational Content bei Gruner und Jahr. Wir haben uns für die Aufnahme an einem regnerischen Montagmorgen an der HMS getroffen und unter anderem darüber gesprochen, welche Station Anne bei Gruner absolviert hat, wie sie auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf blickt und welche Tipps sie für Berufseinsteigerinnen und Einsteiger hat. Viel Spaß! Hallo liebe Anne, schön, dass du heute da bist. Es ist Montagmorgen. Wie war dein Wochenende?
Super, sehr ruhig tatsächlich, gemütlich und ruhig, einfach Zeit mit den Kindern. Mein Sohn hatte einen kleinen Eingriff letzte Woche und deswegen haben wir uns einfach erholt, Familienzeit gemacht und es ruhig angehen lassen.
Sehr schön, ja, so soll es sein. Wir nehmen heute an der HMS auf und haben uns hier das ein bisschen gemütlich gemacht mit einem Kaffee. Heute bist du Leiterin des Educational Content bei Gruner und Jahr, aber vor einigen Jahren hast du auch hier studiert. Wie kam das Ganze denn so zustande? Wie bist du an die HMS gekommen?
Ich habe im Bachelor Geisteswissenschaften studiert, Anglistik und im Nebenfach Medienpädagogik und hatte erstmal einen ganz anderen Plan. Ich habe ausgetestet, ob ich Lehrerin werden möchte, habe auch Schulpraktika gemacht, aber habe dabei gemerkt, das macht mir Spaß, aber so ein bisschen das Fragezeichen, ist das alles? Und ist das ein vorgezeichneter Weg oder welchen Weg könnte ich vielleicht noch für mich entdecken? Und ich habe dann auch viele andere Dinge parallel zum Studium gemacht, habe studentisch gearbeitet in einem kognitiven Institut, Sprachforschungsinstitut, das war super spannend und auch journalistisch geschrieben, so erste Jobs bei einer Lokalzeitung oder auch beim Unimagazin und habe einfach meine Fühler ausgestreckt, was kann ich noch machen. Und dann war ich im Bachelor auch in einem Auslandssemester in den USA, habe da Medienkurse belegt, hatte auch schon an der Uni immer mal wieder Medienkurse, die nicht ganz konkret meine Studienrichtung waren, sondern mehr so im Wahlfach und habe dann gedacht, ach, ich möchte eigentlich noch mal schauen, was ist da noch mehr? Und habe mir dann eigentlich angeguckt, okay, welche Praktika fände ich interessant oder welche Berufsbilder später und was haben die Leute gemacht? Und bin dann darauf gekommen, was ich eigentlich in der Schule nie dachte, dass alle sagten, ich möchte mal was mit Medien machen. Das war nie so meins, aber ich bin dann doch dahin gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte mal was mit Medien machen und habe dann durch, ich glaube, Online-Recherche den HMS-Studiengang gefunden und dachte, okay, das ist genau meins, Praxisbezug, ein kleines Team, kleiner Studiengang in einer coolen Stadt wie Hamburg.
Die HMSler bekommen ja am Anfang des Jahres immer auch ein Porträt geschrieben. Und deinem Porträt habe ich entnommen, dass du auch journalistisch schon gearbeitet hast beim Westfalenblatt. War das vielleicht auch so ein Grund, weshalb du dich dann für die Medienbranche entschieden hast?
Ja, das war so ein erster Schritt in die Richtung, genau. Also Schreiben hat mir Spaß gemacht, aber vor allen Dingen auch das der Blick hinter die Kulissen, wie entsteht denn so eine Tageszeitung, wie werden die Themen ausgewählt, was sind die Leser, die die Zeitung erreicht, was sich seitdem auch sehr, sehr geändert hat. Genau, aber das war ein erster Schritt in die Richtung, das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
Journalismus an sich war aber für dich nie eine Option, das auch langfristig zu machen?
Ich habe dann gemerkt, mich interessiert mehr der strategische Blick dahinter, das stimmt, ja. Also es war, auch heute noch macht es mir Spaß, mal kleine Dinge zu schreiben, keine ganzen Texte, aber wenn es mal darum geht, weiß ich nicht, ein Newsletter zu formulieren und es macht eine Mitarbeiterin, dann bin ich auch mal bereit, da gerne Hand anzulegen. Aber klassisch Journalismus, nee, das war für mich nicht das Richtige, sondern ich wollte mehr schauen, wie haben verschiedene Disziplinen wirken daran mit, über Marketing, über verschiedene Planungstools. Da haben mich viele verschiedene Disziplinen interessiert und ich fand die Mischung im Medienmanagement unglaublich spannend. Das hat mich gecatcht.
Mhm. Breit aufgestellt warst du ja eigentlich schon immer. Du hattest schon erwähnt, dass du British and American Studies studiert hast in Kombination mit Medienpädagogik. Das ist jetzt vielleicht nicht so das typische Studium, bevor man an die HMS kommt. Hattest du irgendwie Schwierigkeiten am Anfang, weil du vielleicht noch nicht so viel BWL-Background hattest?
Inhaltlich würde ich sagen, habe ich das nicht gemerkt als Schwierigkeiten, aber für mich selbst habe ich immer sehr überlegt, okay, was ist denn die rote Linie, die ich da erzähle, anderen bei der Vorstellung, aber auch mir selber, was ist so mein persönliches Narrativ, warum mache ich das, warum geht mein Weg in die Richtung und kann schon sagen, dass ich damit am Anfang ein bisschen gehadert habe und überlegt habe, bin ich denn wirklich hier richtig, ist es nicht der klassische Weg, genau wie du das formuliert hast, das habe ich empfunden. und merke jetzt nach so vielen Jahren, wie wertvoll das ist und wie die Fäden dann doch nachher zusammenlaufen.
Mhm. Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen? Also wie sind die Fäden zusammengelaufen?
Gerne. Ganz konkret in meinem jetzigen Job. Wir gehen ja gleich auch noch auf den Werdegang ein, was ich danach gemacht habe nach der HMS. Aber jetzt bin ich tätig in einem Bereich, der sich gerade neu aufbaut bei RTL und der als Ziel hat, einen Case für die Transformation des Unternehmens aufzubauen. Und zwar das Schaffen von edukativen Kursen, also Online-Kursen. Und da kommt mir das, was ich gemacht habe vorher, also alles im HMS-Studium, aber genauso didaktische Elemente, medienpädagogische Elemente, sich mit dem Lernprozess zu beschäftigen, das kommt jetzt auf ganz tolle Weise zusammen. Und das ist genau der Moment, wo ich merke so, wow, das ist jetzt mein Magic Spot to be.
Bevor wir zu sehr über RTL bzw. Corona und Jahr sprechen, lass uns gerne nochmal über deine HMS-Zeit reden. Wir haben gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen. Ein Highlight waren auf jeden Fall die Praxisprojekte. Was für Praxisprojekte durftest du denn begleiten?
Ich hatte ein Praxisprojekt bei Spiegel Online. Da ging es tatsächlich schon um Paid Content. In der Zeit, wo ich studiert habe, war gerade das iPad, wurde gerade auf den Markt gebracht von Steve Jobs. Also war wirklich ein Umbruch in der Medienwelt. Und es ging darum, erste Paid Content Modelle zu testen. Und da haben wir einen Vorschlag gemacht. Dann war ein zweites bei Wissen Media. Da ging es darum, was macht man mit Reihen von Enzyklopädien? Wie kann man die neu beleben? Wie kann man die weiterhin auf dem Markt halten? Oder der große Content, der da drin ist, wie kann man den weiter verwerten? Und ein Projekt mit der Telekom habe ich gemacht. Also es ging alles schon sehr in die Richtung auch Paid Content, Inhalte, Inhalteverwertung, neue Businessmodelle. Wenn ich das so erzähle, merke ich gerade, das ist schon eine rote Linie dazwischen, ja.
Und ist dir da sowas besonders hängen geblieben aus dieser Zeit?
Ganz klar die Arbeit auch im Team, wie das geschult hat. Die Arbeit in der Erstellung einer Präsentation mit einer roten Storyline, da ist mir viel hängen geblieben. Also viel menschlich, wie arbeitet man im Team zusammen, wie findet man seine Rolle, wie gestaltet man Erwartungsmanagement gegenseitig. Das waren ganz tolle Momente. Da kann ich mich sehr dran erinnern, die Praxisprojekte tatsächlich.
Gibt es noch weitere Highlights, wenn du so an deine HMS-Zeit denkst?
Auf jeden Fall das Filmprojekt bei Herrn Janetzko, da haben wir sehr viel gelernt. Es waren auch einfach ganz tolle Filme, die dabei entstanden sind. Genau, da waren Rollen verteilt, wer macht Kamera, wer macht den Ton, was für ein Skript schreiben wir, was erzählen wir in dieser Geschichte. Und wir hatten wirklich, ich weiß gar nicht mehr wie lang, es war aber relativ kurz. Ich würde jetzt mal so sagen, eine Woche Drehzeit und dann noch Nachbearbeitung. Also wirklich ein taffer Zeitplan, aber Bernd hat unglaublich viel gelernt.
Okay, spannend. Ich glaube, das gibt's in der Form gar nicht mehr so. Wir haben auch Medienproduktion, aber dass wir jetzt wirklich eine Woche Drehzeit hatten, daran kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Projekt.
Ja, es war ein ganz tolles Projekt.
Mhm. Ja, sehr schön. Du hattest gerade als zweites Projekt Wissen Media genannt. Das gehört ja auch zu Bertelsmann, wenn ich mich da richtig informiert habe. Bertelsmann spielt ja auch im Jahr 2011, da im Abschlussjahr, nochmal eine weitere Rolle bei dir. Du hast nämlich bei Talent Meets Bertelsmann mitgemacht und dort auch ihren ersten Platz gemacht. Das ist natürlich auch nochmal ein besonderes Highlight bestimmt gewesen. Was genau ist denn Talent Meets Bertelsmann und wie bist du darauf aufmerksam geworden?
Talent Meets Bertelsmann ist eine Veranstaltung von Bertelsmann für Studenten, die sich explizit an Studenten richtet. Eine Recruiting-Veranstaltung, die gleichzeitig zeigt, wofür steht denn Bertelsmann. Viele Unternehmensvertreter sind vor Ort, einerseits als Gastgeber in Workshops, für die sich dann die Studenten in Gruppen einteilen, andererseits auch einfach zum Netzwerken. Es ist eine Veranstaltung, die es immer noch gibt, die wirklich auch toll ist. Genau, und da habe ich mitgewirkt und in einer Gruppe vorne, ich glaube, wir waren zu acht, dann gepitcht und hatte auch ein sehr spannendes Case-Study-Projekt. Und genau, das war so erfolgreich und ist so gut angekommen, dass wir dann die New York-Reise gewonnen haben und dort auch Unternehmen besucht haben. Es war wirklich toll und auch sehr prägend. Und das stimmt, ich habe Kontakte auch zu Kollegen und zu Vertretern von RTL und damals von Gruner und Jahr geknüpft. Wusste schon grob, ich möchte super gerne zu Gruner und Jahr. Das ist wirklich was, was mich sehr reizt und interessiert. Und das war ein weiterer Touchpoint und hat mir sozusagen den Weg in die Richtung geebnet.
Bist du auf TMB von alleine gekommen oder wurde das auch seitens der HMS irgendwie promoted?
Ich glaube, ich war einfach schon am Unternehmen interessiert und bin dann darauf gestoßen. Aber ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr so ganz genau erinnern, wie ich darauf gestoßen bin.
Ah ja, ja. Ein Grund, weshalb ich nachfrage, ist, ich war selbst dieses Jahr dabei. Und tatsächlich ist es so, dass es auch von der HMS unterstützt wird. Deswegen hatte ich mich einfach gefragt, ob das bei dir damals auch schon so war.
Mhm. Kann tatsächlich auch sein. Ich muss sagen, das ist jetzt schon einige Jährchen her, wie du an meinem Lebenslauf merkst. Also ganz genau weiß ich es nicht mehr.
Ja, aber toll, dass ihr dann auch den ersten Platz gemacht habt, New York. Das stelle ich mir auch super spannend vor, dann aus einer Bertelsmann-Perspektive.
Ja, es war eine wirklich spannende Zeit.
Ja, 2011 war ja für dich generell ein besonderes Jahr. Du hast deinen Abschluss gemacht, du warst bei Talent Meets Bertelsmann, die ganzen Praxisprojekte. In demselben Jahr hast du dann auch deine Masterarbeit geschrieben und hast dafür auch noch einen Award bekommen. Um was ging es denn in deiner Masterarbeit?
Da ging es um Lokalisierungsstrategien von Zeitungen, also den Zeitungsmarkt habe ich mir angeguckt. Hast du ja auch gerade schon erwähnt, vielleicht auch zusammenhängend mit meinem Hintergrund, dass der Lokaljournalismus war mir sowieso nah durch frühere Tätigkeit und der Medienmarkt hat sich auch schon zu dem Zeitpunkt oder ist ja auch weiterhin so, dass er sich rasant wandelt und ich habe einfach das näher beleuchtet, was sind denn die Faktoren für Nachrichtenwertigkeit im Lokaljournalismus und wie kann man bei einer Digitalisierung, welche Faktoren verändern sich, welche Faktoren bleiben gleich.
Ja, spannend. Nach deinem Abschluss, nach deiner Masterarbeit, hast du dann ein Traineeship angefangen bei Grün und Jahr. Grün und Jahr ist jetzt schon mehrfach gefallen. Und das ist auch ein Unternehmen, dem du heute noch treu bist. Ich selbst mache jetzt nächstes Jahr meinen Abschluss und frage mich natürlich auch, was ein guter Berufseinstieg ist. Würdest du sagen, du hast die richtige Wahl getroffen?
Für mich persönlich war das ein richtiger Einstieg, ja. Ich glaube, das ist für jeden auch sehr individuell. Was möchtest du? Was für eine Karriere möchtest du auch machen? Aber für mich war das genau das Richtige, sich verschiedene Abteilungen anschauen zu können und zu verstehen, wie tickt so ein großer Medienkonzern, wie arbeiten verschiedene Abteilungen zusammen, wie sind die Mechanismen mit verschiedenen Märkten, Anzeigenmarkt, Vertriebsmarkt, Online-Markt. Für mich war es ein toller Einstieg, ja.
Das hast du dann insgesamt ein Jahr ungefähr gemacht. Wie darf man sich so den Aufbau von einem Traineeship vorstellen?
Man hat verschiedene Stationen, die auch festgelegt sind, die jeder Trainee hat. Also es war bei mir ein General Management Trainee. Heute gibt es, glaube ich, auch verschiedene Trainees von Tech bis andere Schwerpunkte. Und wir hatten verschiedene Stationen, die festgelegt sind, konnten aber auch verschiedene Ausrichtungen selbst mitbestimmen. Und da habe ich immer den Fokus gelegt auf Online. Gesagt, das ist ein Markt, in dem sich so viel mehr so schnell entwickelt und ich möchte da ganz nah dran sein. Genau, und hatte dann viele verschiedene Stationen, manchmal von einem Monat bis zu 2 Monaten so ungefähr und habe wirklich viel gelernt. War zum Beispiel früher das heutige Territory, war früher noch Corporate Editors, habe da zum Beispiel bei der Erstellung des Audi-Geschäftsberichts mitgewirkt. Das war ein ganz kleines Projektteam, habe da deswegen auch viel Aufgaben und Verantwortung übernehmen können, war als erstes im Vertrieb, im DPV, war in der Vermarktung, hatte auch einmal eine Redaktionsstation, also habe vielfältige Einblicke mitgenommen, habe sogar solche Dinge gemacht, wie ich bin mal mit einem Kollegen rumgegangen, der die Bahnhofsbuchhandel ausstattet. Und wir sind wirklich, da wurde gerade ein neues Magazin eingeführt. Ich glaube, das war tatsächlich Couch, das Wohnmagazin und haben das vorgestellt, haben gefragt, hast du unser Briefing-Dokument verstanden? Wo hast du es denn einsortiert bei dir im Sortiment? Wie ist die Sichtbarkeit? Und habe da nochmal so auch, ich sage jetzt mal Schwarzbrottätigkeit mitgemacht, wirklich so ganz an der Basis, aber habe dadurch unglaublich viel gelernt. Und es war eine Zeit, wo auch einfach die Devise galt, die ganz offen gelebt wurde, keine Frage ist blöd, stell alle Fragen. Und das erlebe ich auch weiterhin so bei Gruner und Jahr und jetzt bei RTL. Das ist das Haus der offenen Tür. Du kannst jede Frage stellen.
Insgesamt hattest du, glaube ich, 5 Rotationen. Hat sich da auch schon herauskristallisiert, in welche Richtung du noch tiefer gehen möchtest?
Ja, ich habe immer schon genau den Fokus auf Online gelegt, aber hatte zum Schluss eine Station als Assistenz, habe die Assistenz unterstützt vom damaligen Sales-Chef, das war Stan Sugarman, der dann auch die Verantwortung bekam, den Digitalbereich aufzubauen. Und der sprach mich dann in einer der letzten Stationen, aber es wäre eigentlich noch ein ganzes halbes Jahr geplant gewesen, auch mit einer Auslandsstation, Spanien werden als nächstes angestanden, aber da kam gerade die Chance, mit als seine Assistentin mitzuwirken und zu unterstützen, diesen Digitalbereich aufzubauen.
Ja, manchmal muss man die Festival feiern, wie sie fallen. Was darf man sich denn so unter einer Assistenzrolle vorstellen?
Tatsächlich ist das Wort auch mehrdeutig, weil auch Sekretärin nennen sich Assistenz. Ich glaube, deswegen ist die Frage tatsächlich berechtigt. Das war eine inhaltliche Assistenz und ich habe eigentlich die Vorbereitung meines Chefs von vorne bis hinten gemacht, die inhaltliche Vorbereitung. Das heißt Präsentationen, Recherchetätigkeiten, Marktanalysen, aber auch Projekte übernommen, die dann angeschoben wurden, die dann operativ durchzusteuern, und war wirklich sehr eng mit ihm im Austausch. In vielen Meetings dabei, habe Protokolle geschrieben, habe To-Dos danach zusammengefasst und hatte so unglaublich viel Einblick und habe auch unglaublich viel gelernt in dieser Zeit.
Mhm. Im Oktober 2014 bist du deinem Gründerjahr zwar weiterhin treu geblieben, hast aber so ein bisschen Start-up-Luft mal geschnuppert im Rahmen von Finderzimmer. Was genau war denn deine Rolle und vielleicht kannst du erstmal einordnen, was genau war denn Finderzimmer?
Finderzimmer war ein App-Projekt. Und zwar hatten wir bei verschiedenen Marken festgestellt, ganz insbesondere Eltern, dass dieses Thema Handeln, untereinander Dinge weiterverkaufen, immer schon bei der Zielgruppe viel Anklang hatte und im Forum früher erledigt wurde. Es gab verschiedene Foren, gehörten zu diesen Markenfamilie, Urbia und Eltern.de. Und da entstand die Idee, einen eigenen Marktplatz daraus zu gründen und mal zu testen, ob man eine Sondernische füllen kann für diese Elternzielgruppe mit einem Marktplatz. Genau, und meine Rolle dabei war die einer Projektleitung. Ich habe auch zum ersten Mal in diesem Kontext agil gearbeitet. Ich habe nämlich in der Zeit in der Schanze gesessen und habe mit einer Agentur das Ganze umgesetzt, mit 4 Entwicklern und einem Designer, und habe von denen tatsächlich das agile Arbeiten von der Pike auf gelernt.
Konntest du dir auch selbst vorstellen, mal ein Startup zu gründen, oder war für dich schon immer klar, dass du eher in einem größeren Kontext arbeiten möchtest?
Das habe ich tatsächlich da so ausgetestet. Das war mal meine Idee, möchte ich das machen? Aber für mich war genau dieser Kontext super, dass es von einem Konzern quasi ein Spin-off war, aber ich mich selber austesten konnte und nach dieser sehr strategischen Zeit im Management als Assistenz wirklich was ganz hands-on machen konnte und verantwortlich war von der Benamung und Markeneintragung, über Marktforschung, über verschiedene Tests, über das Design abzustimmen, über die Sprints mit den Entwicklern zu gestalten und die Anforderungen zu schreiben als Product Owner.
Ja, als Projektleiterin oder Projektmanagerin und auch Product Owner hast du ja da schon auch Verantwortung getragen. Du hast dann eine Position eingenommen als Head of Digital Business Management, also ganz klar eine Führungsposition, wo man auch viel Verantwortung trägt bei der Brigitte, später dann auch bei der Gala und der Barbara. Das war wahrscheinlich dann auch nochmal noch mehr Herausforderungen, noch mehr Verantwortung für dich, oder?
Genau, das war dann quasi der Schritt zurück ins Haupthaus von meiner Zeit in der Schanze, wo ich zwar mit Kollegen in Kontakt war, aber doch eher eine individuelle Rolle hatte, und dann wieder zurück ins Haupthaus als Schnittstellenabteilung, die eng mit der Chefredaktion zusammenarbeitet, strategisch arbeitet, war das wirklich eine ganz spannende Zeit und hat unglaublich Spaß gemacht, weil auch einfach diese Marken, mit denen ich ja jetzt immer noch eng zusammenarbeite, auch meine Herzensmarken sind.
Dein Management-Traineeship hat sicherlich auch darauf vorbereitet, Führungspositionen zu übernehmen. Wie leicht ist es dir dann trotzdem gefallen, als Head-Off zu agieren?
Das war so ein Reinwachsen. Also ich war erst in dem Team und habe dann kurze Zeit später die Head-of-Rolle übernommen. Es war auch ein kleines Team, wir waren zu dritt. Und es war ein sehr natürliches Reinwachsen, würde ich sagen. Was ich aber auch gemeistert, glaube ich, immer im engen Austausch mit Mentorinnen. Das war mein Glück, ein Netzwerk aus Mentorinnen zu haben und einen Mentor, den ich schon aus Trainee-Zeiten hatte, der weiterhin für Sparring auch zur Verfügung stand. Und was auch wirklich ein Tipp ist, den ich jedem geben kann: sucht euch Netzwerk. Mentorinnen und Mentoren oder Netzwerk von Teamleitern anderer Teams, mit denen man nicht vielleicht täglich zusammenarbeitet, mit denen man sich austauschen kann, aber eben auch gerne Leute mit weiterer Führungserfahrung, längerer Erfahrung, mit denen man sich austauschen kann. Das ist unglaublich wertvoll. Oder scheut sich auch nicht mal, ein Coaching in Anspruch zu nehmen und zu sagen, ich möchte jetzt mein erstes Jahr, meine ersten 100 Tage als Führungskraft, habe ich gewisse Fragen oder ich habe Herausforderungen in der Rolle, in dem Teamgefüge, die ich mit jemandem besprechen möchte. Das finde ich unglaublich wertvoll und handhabe ich eigentlich immer noch so und habe jetzt mein Netzwerk aus Kollegen, die auch zu Freunden geworden sind, mit denen ich auch manchmal Dinge besprechen kann.
Coachings und auch Mentoring bietet ja auch die HMS an. Hast du das damals auch schon genutzt oder dann erst später bei Gründer und Jahr?
Das habe ich auch schon bei der HMS genutzt und es ist auch wirklich eine unglaublich wertvolle Möglichkeit. da auch zu sperren. Ich war da sehr intensiv in der Beratung, was möchte ich denn nachher machen? Weil das weiterhin für mich ein großes Fragezeichen war nach der HMS. Du hast vorhin schon erwähnt, ich war generalistisch aufgestellt. Das war ich lange Zeit und das ist auch toll, weil man dann die Möglichkeit hat, in viele Bereiche zu gehen, aber genau die Frage für sich selbst zu beantworten, was ist denn jetzt mein erster Schritt und in welche Richtung möchte ich gehen? Soll es schon direkt Startup sein nach dem Studium? Ist eine Beratung eher das Richtige? Ist ein Konzern für mich das Richtige? Und das habe ich gesperrt mit Coaches und das war super wertvoll.
Mittlerweile ist Gründer und Jahr Teil von RTL. Du bist aber der Brand Gründer und Jahr nach wie vor treu und bist da verantwortlich für den Educational Content heute. Was genau umfasst denn den Educational Content? Was für ein Angebot habt ihr denn?
Das hat sich eigentlich auch ganz organisch entwickelt. Wir sind gestartet, eigentlich in der Pandemie haben wir bei der Brigitte Academy, die es schon lange Zeit gibt, viele Jahre, haben wir Online-Kurse getestet. In Form von Impulsen und Webinaren zum Anfang. Und 2022 haben wir dann zum ersten Mal eine Finanzmasterclass auf die Beine gestellt. Das heißt, ein Format mit verschiedenen didaktischen Elementen von Kleingruppenlernen über Lernen in Live-Sessions. Also ein achtwöchiges Programm, was aus vielen verschiedenen Elementen besteht. Auch ein Workbook bekommt man, was 200 Seiten stark ist. Und da haben wir einfach getestet, das war so ein One-Shot, wie das die Nachfrage der Zielgruppe ist und ob wir damit ein Bedürfnis erfüllen. Und haben dann gemerkt, ja, das ist wirklich was, wo große Nachfrage besteht. Und sind da mittlerweile schon in der 9. Auflage, in der 9. Kohorte, die wir durchführen. Und haben parallel auch weitere Finanzkurse ins Leben gerufen und gehen jetzt auch in andere Bereiche. Genau, und so entwickeln wir das weiter und sind gerade dabei herauszufinden, was sind die Hebel für einen skalierbaren Online-Kurs. Und meine Rolle umfasst da viele verschiedene Elemente. Wir sind ungefähr 10 Leute im Team. Ich leite das Team mit einem Tandempartner im Duo, was auch wirklich ganz wertvoll ist und eine tolle Chance ist. Genau.
Wie ist das so, zu zweit an so einem Projekt zu arbeiten? Es gibt bestimmt da auch immer mal wieder Reibungspunkte, oder?
Also es ist wirklich toll, weil man verschiedene Hintergründe hat. Mein Kollege kommt von Google, hat den Tech- und Product-Hintergrund. Ich habe den strategischen, konzeptionellen Hintergrund, kenne das Haus gut. Er ist jetzt seit einem Jahr dabei. Da ergänzen wir uns wirklich gut. Und Kommunikation ist, glaube ich, das A und O. Es ist auch gut, wenn es mal unterschiedliche Perspektiven gibt oder Konfliktthemen oder kleine Meinungsverschiedenheiten, die einfach zu diskutieren. Also ich würde sagen, wirklich Kommunikation, sich up to date zu halten, die Rolle auch genau zu besprechen. Was ist auch deine Erwartung an mich? Wie sehe ich meine Rolle? Das bedarf, glaube ich, in jedem Team zu Anfang Zeit und die Zeit muss man sich auch ganz genau nehmen.
Steckt ihr diese Grenzen zu zweit ab oder seid ihr da auch unterstützt worden durch einen Coach oder eine Coaching?
Bei RTL gibt's auch agile Coaches, die alle Teams begleiten und dafür Sorge tragen, dass der Prozess bestmöglich läuft und das Team bestmöglich unterstützt. Und solche Dinge können wir auch eben mit einem Coach besprechen, ja.
Du hattest gerade schon erwähnt, dass deine Rolle total vielseitig ist. Wie kann man sich denn so eine typische Arbeitswoche bei dir vorstellen?
Ja, ich glaube, jede Woche ist anders. Das macht auch den Reiz aus. Ich habe Termine mit meinen Direct Reports, also One-to-Ones, spreche mit denen über ihre Termine, habe verschiedene Termine zu den aktuellen Kursen, die gerade laufen, plane neue Kurse, bin eng in Abstimmung mit der Redaktion, habe verschiedene Termine, wo wir sprechen, was entdecken wir im Markt, Marktanalysen. Spreche teilweise mit externen Expertinnen und scoute, mit wem wollen wir einen zukünftigen Kurs umsetzen. Aber da ist wirklich jede Woche anders, je nachdem gerade, wie der Projektstatus ist.
Klingt auf jeden Fall nach viel Stakeholder-Management auch.
Ja, das stimmt. Mhm.
Du bist jetzt mittlerweile seit 12 Jahren bei Gründer und Jahr. Wie ist es denn, so lange in einem Unternehmen zu sein?
Mhm. Die Frage habe ich mir tatsächlich auch oft gestellt. Bin ich noch am richtigen Ort? Und auf Basis meiner jetzigen Rolle kann ich sagen, ja, das bin ich. Es ist aber nicht so, dass ich das empfehlen würde und sagen würde, es macht Sinn, super viele Jahre zu bleiben, sondern natürlich macht es auch mal Sinn, sich andere Unternehmen anzugucken, andere Arbeitsatmosphären kennenzulernen. Für mich hat es sich ein bisschen so angefühlt, als ich dieses Startup-Projekt hatte und wirklich da auch bei einer Agentur saß, einen anderen Arbeitsort hatte, eine andere Atmosphäre mitbekommen habe. Das war so ein kleiner Cut und kleiner Ausflug dessen. Und dann muss ich einfach sagen, ist für mich das Tolle, dass sich immer eine neue Tür geöffnet hat. Dass ich, wenn ich dachte, okay, meine Lernkurve hat jetzt einen Peak erreicht, jetzt geht's so ein bisschen in die Routine über, dass sich dann eine neue Tür geöffnet hat und eine neue Chance ergeben hat.
Also auch wenn Grüner und Jahr quasi seit 12 Jahren da steht, schon auch sehr abwechslungsreich, würdest du sagen.
Genau, auf jeden Fall. Und was ich aber auch sagen kann, ist, dass ich die Kollegen einfach dort sehr schätze, dass es wirklich ein Haus ist mit ganz vielen tollen, super schlauen und super tollen Menschen. Und das macht es für mich einfach aus. Und das ist etwas, wo man sich natürlich überlegt, nach einigen Jahren gebe ich das auf. Ja, es gibt es mit Sicherheit auch in anderen Unternehmen, aber so diese Arbeitsatmosphäre und dieses tolle Zusammenarbeiten zu finden und auch mit wirklich inspirierenden Chefredakteuren eng zusammenarbeiten zu können, war für mich auch einmalig und auch mit solchen Marken, die in ihrem Segment, für das ich mich interessiere und für das ich brenne, Medienmarken, Online-Journalismus, führend sind, habe ich so auch nicht direkt irgendwo gefunden. Deswegen war es für mich nicht, gehe von Gruner und Jahr oder RTL weg und dann ist Unternehmen A, B oder C sind für mich vergleichbar, sondern das gab es nicht. Und für mich ist es ich bin sehr intrinsisch motiviert und brauchte deswegen genau meine Nische, wo ich denke, ja, das ist wirklich das, womit ich mich zu 100% identifizieren kann.
Und diese Nische hast du mittlerweile gefunden.
Genau.
In deiner Zeit bei Gruner und Jahr fällt ja auch der Merger. Mittlerweile ist dein Arbeitgeber offiziell RTL. Wie hast du denn so diese Zusammenführung erlebt?
Jetzt ist es ein anderes Unternehmen. Also das Unternehmen, in dem ich jetzt arbeite, ist ein anderes als das, wo ich 12 Jahre zuvor begonnen habe. Ganz klar. Damals gab es noch Vorstandsvorsitzende, ein Vorstandstrio, eine ganz andere Arbeitsatmosphäre, ein ganz andere. Allein der Dresscode war ein anderer auf den Fluren. Es war ein internationales Unternehmen und jetzt hat sich wirklich sehr gewandelt. Das macht auch den Reiz aus und auch deswegen fühlt es sich für mich auch nicht an, als wäre ich 12 Jahre beim gleichen Unternehmen, weil es jetzt wirklich, wir sind auf der Reise zu einem wie ein E-Commercer agierendes Unternehmen, was unglaublich datengetrieben ist und was aber auch vieles für sich selbst gerade noch beantworten muss. Und es ist auch super spannend, auf dieser Reise dabei zu sein und sich da einzubringen.
Ein paar Punkte hast du ja jetzt schon angesprochen. Wie unterscheiden sich denn so diese Arbeitgeber? Was für Punkte kannst du da so identifizieren für dich?
Ich glaube, dass der größte Einflussgeber ist natürlich der Wandel der Märkte. Also jetzt was weltpolitisch passiert, aber auch in den Medienmärkten nach der Pandemie hat sich sehr gewandelt, das Arbeiten von früher zu jetzt. Also wir haben verschiedene Synergien natürlich auch gehoben in Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen von RTL. Wir haben nicht mehr zentrale Funktionen in Hamburg, die wir früher hatten, Finanzen, HR, sondern die sind zentral von Köln gesteuert. Aber es hat sich jetzt seit einiger Zeit wirklich wieder auch die Abteilung Gruner und Jahr herausgebildet und da ist unser Arbeiten weiterhin auf den Medienmarken, aber eher getrieben von den Anforderungen des Marktes als jetzt von zentralen Strategien, weil trotzdem jede Strategie wird in der Abteilung selbst erarbeitet.
War es für dich wichtig persönlich, dass es immer noch diese Brand Gruner und Jahr gibt?
Es ist schön, dass es die noch gibt. Es ist schon ganz viel Identifikationspotenzial. Wir ziehen auch Anfang nächsten Jahres um in ein neues Gebäude und ich würde sagen, es hat zwei Seiten. Natürlich finde ich dieses Gruner und Jahr Gebäude wirklich schön und hat mir viele wichtige Jahre beschert und sind viele Erinnerungen dran geknüpft. Aber für mich ist es auch okay, dass es jetzt diesen Aufbruch gibt, dass es jetzt einen Umzug auch gibt oder eine neue Marke, weil das einfach dazu passt. Es ist dieser Aufbruchsmoment und es ist ein anderes Unternehmen und deswegen ist es okay für mich sozusagen. Das Leben geht weiter, sowohl persönlich als auch in den Märkten, als auch auf Jobebene und es ist total fein für mich.
Ja, du hast gerade schon gesagt, das Leben geht weiter, auch persönlich. Mhm. Im Vorgespräch hatten wir schon das Thema, dass du Mama von 2 Kindern bist. Wie blickst du denn so auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei RTL?
Es haben tatsächlich viele Kollegen Kinder und auch kleine Kinder. Durch viel Flexibilität ist es tatsächlich sehr gut möglich, Familie zu haben und ist die Vereinbarkeit hoch. Das würde ich auf jeden Fall schon sagen. Und dennoch ist es auch in Deutschland eine Herausforderung, wenn man einerseits einen anspruchsvollen Job haben möchte, der einem wichtig ist und gleichzeitig Kinder haben möchte und für seine Familie da sein möchte und einfach beides möchte. Da ist dieses bekannte, ich möchte beides, es geht beides. Ja, es geht, aber es ist anstrengend.
Hast du da konkrete Verbesserungsvorschläge, wie man das Familien erleichtern könnte?
Ich glaube, systemseitig muss wirklich viel getan werden. Wir sind in der Kita-Krise tatsächlich. Das muss man so extrem sagen. Aber das Problem ist, dass Eltern nicht so eine große Lobby haben. Aber es müsste sich systemseitig wirklich sehr viel ändern. Und da gibt es ja viele Vorschläge, die diskutiert werden, von 4-Tage-Woche, die ja auch nachweislich auf Basis bestimmter Studien auch vieles verbessert, Zusammenarbeit verbessert, Flexibilität erhöht. Gleichzeitig sind wir auch in der Pflegekrise, wenn man sich den Pflegemarkt anguckt. Also es müssen Änderungen her, wenn man sich anschaut, in welche Richtung unsere Gesellschaft geht und dass noch viele Herausforderungen auf uns zukommen werden, wenn auch die Babyboomer jetzt in Ruhestand gehen werden.
Systemseitig hast du das ja jetzt gerade schon abgedeckt, aber mit Blick auf das Unternehmen, du hast gerade erwähnt, dass viele Kolleginnen und Kollegen auch kleine Kinder haben. Wie konkret unterstützt euch denn da RTL?
Ja, zum Beispiel das Thema, dass Führung in Tandem möglich ist, also Führung in Teilzeit. Das ist, glaube ich, auch noch nicht so viele Jahre und vielleicht auch nicht in allen Unternehmen möglich, dass man auch in Teilzeit Führungskraft sein kann und eben auch im Tandem. So ist das für mein Modell, was ich gewählt habe, macht das sehr viel Sinn und macht es mir möglich, Führungskraft zu sein.
Hat dein Tandempartner auch Kinder? Ist das eben auch ein Thema?
Ja, tatsächlich, genau. Er hat auch 2 Kinder, auch gerade das zweite vor einiger Zeit gekriegt. Wir sind da in einer ähnlichen Situation, haben auch sehr viel Verständnis füreinander. Genau, und ergänzen uns deswegen gut.
Ja, ist, glaube ich, immer hilfreich, wenn man da in einem Boot sitzt und den anderen dann nochmal besser verstehen kann, vielleicht in der Situation. Wie ist es denn so für dich als Mama in einer Führungsposition? Du hast schon angesprochen, gerade wenn man eine anspruchsvolle Rolle ausüben will, ist es, glaube ich, sehr challenging, oder?
Ja, aber wenn man Eltern ist, wenn man Mutter oder Vater ist, dann war es bei mir so, man entwickelt sich persönlich auch unglaublich weiter. Also dieses bei vielen ein Jahr oder ein paar Monate in Elternzeit wächst du persönlich sehr an dir, bist viel flexibler, kannst dich viel besser organisieren, weißt, was Prioritäten sind, begleitest die Entwicklung von kleinen Menschen und die Bedürfnisse ganz, ganz eng mit. Und das ist manchmal gar nicht so sehr unterschiedlich, weil es geht auch um Bedürfnisse und Entwicklung von Menschen in einem Team.
Ja, ich glaube, da kann man ganz viel draus ziehen und dann irgendwie darauf anwenden. Du warst ja allein schon, weil du Mama bist, du bist eine Frau, auch biologisch quasi immer ein paar Monate zu pausieren. Wie war das so für dich, wieder in den Job reinzufinden?
Das war durchaus okay. Also ich war ja weiterhin auch im gleichen Unternehmen. Es gab dann Vertretungen und es wurde organisiert. Also das ist sozusagen das Leben, was passiert, und das passiert auch jedem, der leitet, dass er für verschiedenste Dinge, sei es Krankheit, sei es Kündigung und so, flexibel bleiben muss. Und das wurde gut organisiert, und dann habe ich dann nach einer gewissen Zeit wieder gestartet. Aber ich habe tatsächlich einmal die Rolle gewechselt. Ich war dann vorher noch Teamleitung des Teams Brigitte, Gala, Guido und Barbara und habe dann zur Brigitte Academy gewechselt, ja. Also natürlich bleibt das Unternehmen nicht stehen, wenn man weg ist, sondern entwickelt sich genauso weiter. Und für mich hat sich dann diese Chance ergeben, bei der Brigitte Academy einzusteigen.
Stelle ich mir aber auch herausfordernd vor, wenn man erst viel Zeit mit seinem Baby verbringt, einen ganz anderen Alltag hat und dann auf einmal wieder einen Berufsalltag, oder?
Ja, aber auch schön, weil du ja ganz andere Anforderungen hast. Und ich glaube, der eine oder andere kann das dann nachvollziehen, dass man denkt, so jetzt möchte ich aber auch mein Gehirn wieder auf eine ganz andere Art nutzen. Und diese Kombination finde ich unglaublich toll. Einerseits am Nachmittag, Spätnachmittag mit meinen Kindern komplett im Moment zu sein und einen Marienkäfer zu bestaunen, der von A nach B krabbelt. Und den Rest des Tages bei der Arbeit wirklich strategische Fragestellungen zu haben, mit Kollegen zu diskutieren. Das ist unglaublich toll, diese Vielfältigkeit zu haben im Alltag.
Ja, du hattest ja schon erwähnt, dass deine gesamte Karriere eigentlich auch von Mentoring begleitet wurde. Du hattest immer wieder Mentorinnen und Mentoren an deiner Seite. Was waren denn so die besten Ratschläge, die dir gegeben wurden?
Ich weiß gar nicht, ob das explizit ausgesprochen wurde, aber es war eher eine Haltung, die ich auch sehr lebe jetzt gerade, sozusagen auch Vertrauen in sich selbst und in den Weg zu haben. Dass es nicht immer den einen Weg von A nach B gibt und dass der eine gerade Linie ist, sondern seinen Interessen und Stärken zu folgen, darin gut zu sein, was man machen möchte, weil wenn du es wirklich willst, dann bist du darin gut, dann hast du die Leidenschaft, dann hängst du dich rein. Und dann so ein bisschen Vertrauen drauf zu haben, mal gucken, wo es einen hinträgt. Aber auch sich selbst treu zu bleiben, wenn man merkt, diese Facette oder diese Anforderung in einem bestimmten Job ist vielleicht nicht ganz genau das Richtige für mich, dann auch dahin zu horchen.
Und welche Ratschläge würdest du so Young Professionals geben, die vielleicht noch am Anfang der Karriere stehen?
Ich glaube genau das. Überlegt, was ihr wirklich wollt. Lebt auch nicht nur für den Lebenslauf, sondern reflektiert selbst, was sind eure Bedürfnisse? Keine Angst auch davor zu haben, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, das mache ich jetzt für einige Jahre. Man muss nicht einen ganz großen Masterplan in der Tasche haben für die nächsten 5 Jahre, auch wenn das öfter nachgefragt wird, 5 oder 10 Jahre, sondern wirklich einmal zu gucken, was ist mein Weg jetzt die nächsten Jahre und wann tut sich eine neue Lernchance auf und die auch zu ergreifen.
Wenn du mal so auf deinen Lebenslauf schaust und zurückblickst, gibt es etwas, was du rückblickend gerne anders gemacht hättest oder etwas, wo du dich gerne noch mal ein bisschen mehr ausgetestet hättest?
Nein, das fällt mir jetzt spontan nicht ein. Da gab es bestimmt immer mal Momente, wo ich jetzt im Nachhinein gedacht habe, ach, hättest du das doch noch mal gemacht und getestet. Und ich habe ja vorhin erwähnt, zum Beispiel gab es eine Station in meinem Traineeship, die ich dann nicht mehr gemacht hatte, die eine Auslandsstation gewesen wäre, was für mich eine tolle Station in Spanien gewesen wäre. Da hatte ich auch mein Spanisch schon mal aufgefrischt und war bei einem Spanischkurs vorher. Aber das zum Beispiel habe ich dann auch ausgedrückt und gesagt, das schmerzt mich gerade, dass ich auf diese Auslandsstation verzichte. Wie können wir das denn regeln? Und dann habe ich das so mit meinem Chef verabredet, dass ich trotzdem noch mal eine Hospitanz machen konnte. Und zwar dann in ganz anderer Form, aber ich war dann einen Monat in England in einem Verlag und habe da hospitiert bei Future Publishing und habe das mir eben auf andere Art bereitet. Deswegen würde ich gar nicht sagen, ich bereue irgendeine Chance, sondern ich habe dann immer versucht, das Beste draus zu machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Devise. So ein bisschen geht nicht, gibt's nicht, aber was kann ich denn aus den Dingen machen, die ich da habe?
Das ist, glaube ich, immer ein guter Ansatz, das so zu betrachten. Als Leiterin des Educational Content hast du ja auf jeden Fall auch eine anspruchsvolle Rolle. Wie würdest du denn sagen, sieht heute so deine Work-Life-Balance aus, gerade auch mit deinen 2 kleinen Kindern?
Wir haben zu Hause uns unser System so überlegt, dass das funktioniert. Wir haben beide Arbeitszeit reduziert, arbeiten beide nicht Vollzeit. Allerdings reist mein Mann auch ab und zu und ist dann auch ein paar Tage weg. Und es ist schon immer ein Spagat zwischen den Anforderungen zu Hause, in der Familie und beruflich. Wir haben ein System, was funktioniert, aber es gibt ja auch immer die Dinge, die dann dazwischen kommen, wie Krankheiten der Kinder oder vielleicht auch Hilfe, die die Eltern benötigen. Genau. Und es ist auf jeden Fall, wird nicht langweilig, sagen wir es mal so.
Ja, das glaube ich. In deinem HMS-Profil steht, dass du früher zumindest gerne Sport gemacht hast, du hast gerne genäht und auch dich der Literatur gewidmet. Sind das Dinge, die du auch heute noch schaffst, in deinen Alltag zu integrieren oder fallen die so hinten ein bisschen zurück?
Das fällt schon ein bisschen rüber, ja, würde ich sagen. Aber ich bin sehr gerne, also was das auszeichnet, ist, dass ich sehr gerne noch kreativ bin mit meinen Händen und Do-it-yourselfs mache. Und wir haben vor einiger Zeit ein Haus gekauft und da puzzle, sei es im Garten oder im Haus oder mal, wenn ich dazu die Zeit finde, ein Möbel renoviere. Und ja, das habe ich mir bewahrt und das ist, glaube ich, immer abhängig von der Lebensphase, ob man mehr oder weniger Zeit hat. Und jetzt sind die Stunden, die ich in sowas investiere, natürlich ein bisschen geringer, aber das ist auch total fein. Jetzt ist es dann eben eher das Basteln von Dingen für den nächsten Kindergeburtstag.
Ja, ich glaube, langweilig wird dir auf jeden Fall nicht. Und es werden ja auch viele Personen, die überlegen, sich bei der HMS zu bewerben oder generell eine Karriere in der Medienbranche einzuschlagen. Warum sollten sich dann Personen vielleicht für die HMS oder generell für die Medienwelt entscheiden?
Für die HMS auf jeden Fall, weil es wirklich eine ganz tolle Zeit ist, die dich wirklich toll auf verschiedenste Berufsbilder vorbereitet, die sich sehr auszeichnet durch diesen engen Praxisbezug. Wir haben uns im Vorgespräch schon ausgetauscht, was die prägendsten Momente waren und die waren ganz klar die Praxisprojekte bei mir. Es war die Praxisprojekte im ersten Studienjahr, dann im zweiten Studienjahr die kürzeren, die Medienreise, aber die Vielfalt von verschiedenen Fächern mit Medienbezug. Also zum Beispiel hat mir auch unglaublich Spaß gemacht, Medienpsychologie. Für mich hat die HMS mich wirklich ganz toll auf meinen beruflichen Werdegang vorbereitet. Und ich glaube, das findet man auch kein zweites Mal so. In der Form, so persönlich in einer kleinen Gruppe zu lernen, so am Puls der Zeit zu sein. Und das ist, was den Medienmarkt auszeichnet, eine zweite Komponente der Frage. Es ist ein Markt, in dem so viel los ist, in dem sich so viel entwickelt, in dem man wirklich mitgestalten kann.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr überzeugend. Wo ist denn eure Medienreise damals hingegangen?
Nach Indien sind wir gefahren.
Ach wow, und dann für 2 Wochen oder wie lange wart ihr da?
Ja, ich glaube, es waren 2 Wochen. Vielleicht waren es so 10 Tage, 2 Wochen. Da legt mich jetzt gerade nicht fest. Wir waren in verschiedenen Städten am Institute of Management in Shillong und dann später in Delhi. Es war eine ganz spannende, tolle Zeit, über den Medienmarkt in Indien zu lernen, in diesem riesigen Land, was so, so anders ist, auch kulturell, war es unglaublich spannend. Und da habe ich sehr viel rausgezogen.
Ja, es klingt insgesamt so, als würdest du sehr positiv auf deine HMS-Zeit zurückblicken.
Ja, auf jeden Fall. Nicht nur beruflich, sondern auch persönlich, weil auch meinen Mann habe ich in der Zeit hier kennengelernt.
Ah, der ist quasi auch Alumnus.
Genau.
Mhm. Ach ja, wie das Leben so spielt. Mhm. Ja, vielen Dank, Anne, dass du uns so viele Einblicke gewährt hast. Das war auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch und ich wünsche deinem Mann und deiner Familie alles Gute und heute erstmal noch einen schönen Arbeitstag.
Ganz lieben Dank, Julia.
Vielen Dank.
Hat Spaß gemacht.
Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, solltest du unbedingt noch diesen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.